Wir können was lernen von den Kannibalen. Wir können was lernen von den Kannibalen. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Wir können was lernen von den Kannibalen. Das war Kannibalen von einem jungen Künstler, Sibi hier. Wer nicht mitbekommen hat, dass da gerade jemand versucht, alleine durch die Decke zu gehen, der war die letzten 2-3 Monate wahrscheinlich unter einem Stein gelebt, ohne Internetempfang oder in der Eifel. Und damit herzlich willkommen zu Punkrock and Punchlines, deinem neuen Punkrock-Lieblingspodcast mit Florian Puschke, der auch zugeschaltet ist. Florian, sag mal was.
Ja, wunderschönen guten Tag. Jetzt sind wir schon international. Punkrock and Punchlines, nicht mehr und. Sehr gut. Hallo.
Ich dachte, ich mache mal ein bisschen internationales Flair hier in unser Opening. Und heute mit Special Guest, deswegen auch das Lied Kannibalen von Sibi hier, weil wer hätte das gedacht, zu Gast ist Sibi hier. Ist Sibi hier.
Hallo, guten Tag. Ich möchte mich direkt distanzieren. Du hast gesagt, dass nachdem du fertig gespielt hast, das war das Lied Kannibalen von Sibi hier. Und das war natürlich nicht von Sibi, sondern es war von einem Comedian, der gerne Musiker geworden wäre. Ja, also wenn es von Sibi hier ist, klingt es anders. Das möchte ich feststellen, weil jetzt können ja Leute denken, der kann ja gar nicht singen und nicht Ukulele spielen.
Ja, weil das ist ja auch, du spielst ja keine Ukulele. Bei dir stimmt ja nur das mit dem nicht singen können.
Du hast gerade auch keine Ukulele gespielt.
Doch, ich habe sie nur nicht gestimmt, weil ich dachte, jetzt darauf kommt es auch nicht an. Wir haben ja einen Musiker aus der schwäbischen Provinz zu Gast. Jetzt müssen wir ja nicht irgendwie die Instrumente auch noch stimmen.
Der Wille war da und dein Mut allein hat mir imponiert.
Das freut mich natürlich. Darauf kommt es mir auch an, dass dir mein Mut imponiert. Sibi hier zu Gast in der 2. Folge von Punkrock und Punchlines, unserem kleinen Podcast mit dem Tough Magazine. Der Florian ist da, der Jochen ist da, der Sibi ist hier. Und heute reden wir wahrscheinlich viel über Sibi, ne?
Ja, höchstwahrscheinlich, ne?
Würde es sich anbieten. Aber wir können auch über euch reden. Ich finde es ja auch spannend.
Ja, dann fangen wir aber trotzdem erstmal mit dir an, Sibi. Die meisten kennen dich wahrscheinlich von deiner Haus- und Hofband Itchy.
Das kann sein, ja.
Also wäre wünschenswert für deine Zukunft.
Genau, es wäre gut, wenn das so wäre.
Ich grätsch schon mal direkt rein, weil wir rein theoretisch, gibt es ja auch schon ein kleines Jubiläum, oder? 20 Jahre Itchy, richtig?
Ja, gar nicht mal so kleines Jubiläum. Tatsächlich sind es 20 Jahre, die es uns schon gibt im Jahr 2021 jetzt. Also es ist irre. Es ist wirklich irre, wenn man sich mal das vor Augen führt. Schon Wahnsinn.
Aber hat natürlich auch sehr dünn ausgefallen, das Jubiläum, was so Jubiläumstour angeht und so weiter, ist wahrscheinlich jetzt schwierig. Oder habt ihr was geplant, irgendwie zumindest das Jubiläum online zu feiern?
Nee, wir haben sogar geplant, es nicht nur online feiern zu können, aber das ist, ja, wird sich ja wie alles zeigen, ob was möglich ist. Aber wir haben tatsächlich einige coole Sachen geplant und da können einige auch stattfinden, sei es mit oder ohne Corona. Und da freuen wir uns echt tierisch drauf. Klar, alle Sachen, die wir uns irgendwie vor ein paar Jahren mal ausgedacht haben, die wir da im Jubiläumsjahr krass machen werden, das ist natürlich nicht möglich, aber da wird auf jeden Fall einiges passieren und wir sind da sehr gespannt und freuen uns drauf.
Das ist natürlich jetzt eine ganz große, geheimnisvolle Ansage. Du wirst wahrscheinlich nicht verraten, was ihr jetzt vorhabt.
Auf gar keinen Fall, nee.
Nee, vor allem, weil du ja auch jetzt gerade alle Hände voll zu tun hast mit deiner Solo-Platte. Du hast wahrscheinlich den Lockdown 2020 genutzt, um eine Solo-Platte aufzunehmen.
Ja, in der Tat. Also angefangen hat das Jahr 2020 mit einem neuen Itchy-Album, dem ersten auf Deutsch. Und das war total spannend und cool. Und dann, nachdem wir 2019 bewusst so gut wie gar nicht gespielt haben, weil wir wussten, 2020, das wird unser Jahr, da wird es krass abgehen, haben wir dann uns auf die Tour vorbereitet, die größte bis dato, und waren gerade in der Generalprobe 5 Tage vor Tour, als dann die Nachricht kam, okay, findet doch nicht statt, ist Corona. Und das war natürlich sehr bitter, weil letztes Jahr wäre sehr vollgetaktet gewesen mit Itchy-Termin. Und wir wären erst auf Tour gegangen, dann hätten wir viele Festivals gespielt, dann wieder auf Tour. Und alles hat halt nicht sollen sein. Und nachdem dann 1-2 Monate die Stimmung bei allen, nicht nur bei uns, sondern auch bei allen in der Kulturbranche generell, ziemlich schlecht war, habe ich mir gedacht, hey, es bringt doch nichts, jetzt irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken. Und ich bin auch trotz Corona immer noch Musiker eigentlich. Deswegen könnte ich doch eigentlich auch Musik machen. Und da mir meine Jungs, meine 2 Bandkollegen Panzer und Max, tatsächlich vor 1-2 Jahren schon gesagt haben, hey, mach doch mal irgendwas solo irgendwann, dachte ich, hey, das könntest du eigentlich jetzt machen. Jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt für. Und dann habe ich das gemacht.
Das ist die schönste Art und Weise, vor den Kollegen darauf hingewiesen zu werden. Lass uns doch mal in Ruhe, mach doch mal alleine was.
Du hast zu 100% recht mit dieser Annahme.
Wie viele von den Songs, die auf deinem Soloalbum landen, wurden von Itchy abgelehnt?
2. sind auf dem Soloalbum, die tatsächlich schon für Itchy geschrieben wurden. Die habe ich dann aber nochmal verändert. Genau, und der Rest ist komplett neu entstanden.
Wie geil wäre das, wenn das jetzt so ein mega Nummer-1-Hit werden würde und dich mit Sippy hier ins Stadion katapultiert und du kannst sagen, ich hab's euch gesagt, Jungs, ich hab's euch gesagt.
Ja, das wäre natürlich ganz toll. Aber nee, eigentlich will ich es gar nicht. Ich möchte ja, dass mit Itchy alles richtig krass abgeht. Und Sippy ist mein Hobby, mein musikalisches Hobby. Das ist so cool, mal wieder ein Hobby in der Musik zu haben, weil klar, wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht und sind mega happy, dass wir diesen Beruf, unseren Traumberuf ausüben können, seit 20 Jahren jetzt, also das ist ja irre, aber trotzdem wird es natürlich irgendwann mal auch ein Beruf, und da hängt dann davon ab, dass man eben seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und bei Sibi hier ist es jetzt einfach so, nur Hobby, ganz egal, ob da irgendwas passiert, was passiert, ganz egal. Ich mach's einfach und hab Spaß daran.
Ist ja auch sehr befreiend, wenn man plötzlich wieder spielen kann, wie man spielen will und nicht mehr diesen Druck hat, jetzt irgendwie die volle Halle zu haben, sondern das Geld kommt völlig woanders her und du kannst es mir wieder ein bisschen rumhuren.
Genau, so ist es. Klar, Geld kommt jetzt gerade nirgendwo her, weil mit Itchy wir auch nicht spielen können. Aber ja, aber so ist es tatsächlich. Itchy ist die Priorität und das läuft und ist cool und sollte aber auch halt weiterlaufen. Das ist also beim Solo-Projekt ist es so, alles kann, nichts muss, und bei Itchy ist es so, alles kann und ein bisschen was sollte schon auch.
Wie ist das, wenn man jetzt alles abgesagt wurde, nichts geht mehr und ihr quasi die Planung verschoben habt? Sagt ihr euch dann jetzt erst recht, wir hauen noch mal mehr raus, als ursprünglich geplant war, oder wird alles 1:1 einfach nur komplett verschoben?
Das ist ja noch gar nicht so wirklich klar, wie lange was auch immer verschoben wird. Aktuell sieht es jetzt so, also aktuell ist der Plan, dass wir Ende des Jahres unsere Tour nachholen. Das wäre dann so 1,5 Jahre nach ursprünglichem Tourplan. Hoffen wir mal, dass es klappt. Aktuell sehe ich die Chancen gar nicht so riesig, dass es stattfinden kann, weil keiner weiß, wie sich die Lage weiterentwickelt. Und ich tue mir aktuell ein bisschen schwer, mir 1.000 Leute in einem Raum vorzustellen, wo 1.000 Leute reinpassen und alle schwitzen und stehen eng aneinander. Kann ich mir aktuell noch nicht vorstellen. Ich hoffe natürlich, dass es geht. Ja, und dann, also wenn es Ende des Jahres ist, dann wird es wahrscheinlich die Jahres-Ob-Tour eben sein. Wenn es allerdings erst in 2 Jahren stattfinden kann, dann wird bestimmt in der Zwischenzeit auch noch was anderes passieren. Und dann muss man schauen, was wir machen. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine blöde Situation, auf jeden Fall.
Ja, vor allem für Konzerte in eurem, ich kenne ja eure Shows, ich habe ja 2-3 Mal schon da gewesen, ist ja immer viel Action, viel Geschwitze, viel Gedränge. Jetzt kann man sich nicht vorstellen, dass man sich da benimmt in Form von Abstand halten. Ne? Stage-Steifen bitte nur zwischen die Menschen, die mit 1,50 ja, Abstand stehen, ist irgendwie nicht ganz so reizend.
Ja, genau, also man kann sich's aktuell gerade nicht vorstellen, und wir sind mit der Band eher noch so, dass wir uns aktuell noch dagegen wehren, so Streaming-Konzerte zu machen und auch Autokino-Konzerte, weil wir wissen, dass die normalen Konzerte einfach das Nonplusultra sind, und da sind wir am stärksten, da ist das für die fürs Publikum am besten, und das andere kann einfach nur ein Prozentsatz so gut sein wie ein richtiges Konzerterlebnis. Deswegen wollen wir eigentlich noch ein bisschen damit warten. Natürlich, wenn wir in 2 Jahren immer noch keine Konzerte spielen können, dann werden wir uns sicherlich auch in diese Gefilde begeben, aber aktuell ist es noch nicht nötig bei uns, und wir hoffen, dass es eben bald wieder irgendwann funktionieren kann.
Ansonsten müsst ihr halt so diese Bubble-Bälle, die man so hatte, weißt du, wo man so den Hügel runterkullern konnte, in so einem riesen Bubble, in so einem Ball, den muss man für Konzerte jetzt nehmen, und dann stehen die Leute in ihrem Ball und können trotzdem gegeneinander rennen.
Ja,
ist das für euch wahrscheinlich, von der Bühne sieht es aus wie so eine riesen Plastiknoppenfolie, die sich bewegt die ganze Zeit.
Ja, können wir mal probieren.
Der ganze Raum würde wahrscheinlich kaputt gehen.
Das stimmt.
Naja, gut, aber jetzt ist irgendwie, ich habe den ganzen Tag überlegt, was kam als erstes? Kam die Meldung, dass du eine Soloplatte machst? Oder warst du erst bei Wer wird Millionär, und als beim Günther die Million nicht rauskam, hast du gesagt, okay, dann mache ich halt ein Album. Was war zuerst da?
Was war zuerst? Tatsächlich war zuerst, wobei, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, die Bewerbung für Wer wird Millionär war noch ganz kurz vor Startschuss Solo-Projekt. Aber die habe ich auch nur abgeschickt, weil meine Frau mich so lange genervt hat. Komm, bewerb die doch mal. Wahrscheinlich hat sie gedacht, der Typ muss auch mal wieder Kohle ins Haus bringen, wenn er nicht auf Tour kann. Bewerb die doch mal, du weißt ja immer viel, wenn das mal irgendwo im Fernsehen ist. Und ich sagte mal, eigentlich keinen Bock da drauf. Hab jetzt eh keinen Kopf dafür, mache ich nicht. Und dann hat sie immer wieder genervt, und irgendwann dachte ich, einfach damit ich ihr sagen kann, ja, ich habe mich beworben, habe ich mich nachts dann mal beworben. Ich schätze mal, das war so im April, Mai. Und dann ging es ziemlich schnell, irgendwie ein paar Wochen später kam schon der erste Anruf von denen mit einem kleinen Gespräch, dann zwei Wochen später nochmal ein Anruf mit einem langen Gespräch und dann kam bald die Nachricht, dass ich in den Kandidatenpool bin und im Herbst irgendwann mal in die Sendung komme. Und die Solo-Platte hat, glaube ich, so auch im Mai so erstmal, oder der Solo-Gedanke hat da gestartet und dann habe ich da mal angefangen. Aber da war auch noch gar nicht klar, ob das mal ein Album wird, ob das mal ein Song wird oder was auch immer damit passieren wird, genau.
Mich würde ja interessieren, was du da in der Bewerbung geschrieben hast. Die wollen ja doch wissen, was man so für Hobbys hat und was für Fähigkeiten man hat, was man mit der Kohle machen würde. Wie hast du da aus der Masse an Bewerbern deinen Sprung ins Studio geschafft? Glaubst du, es lag an der Bewerbung?
Boah, das kann ich gar nicht genau sagen, aber ich denke mal schon, dass die wahrscheinlich eher jemanden in die Sendung holen, der, ich sag mal, eher einen außergewöhnlichen Karriereweg oder Berufsweg oder außergewöhnliche Hobbys oder irgendwas hat und jetzt keinen langweiligen Erdkundelehrer oder so, der zwar alles weiß, aber halt nicht auf drei zählen kann. Und
ja, vor allem will auch keiner, dass ein Erdkundelehrer Millionär wird. Das
genau.
Also das kann man dir noch nicht gönnen.
Also ich habe halt von der Band erzählt, habe, glaube ich, von meiner Espresso-Leidenschaft erzählt, habe erzählt, dass mir früher, dass ich bei jedem Urlaub mit meinen Eltern ins Krankenhaus musste und dass meine Eltern irgendwann angefangen haben, die Urlaubsorte nach Nähe zum nächsten Krankenhaus zu wählen. Und ja, und solche Sachen eben. Und in den Gesprächen sind wir halt näher drauf eingegangen, auf die ganzen Sachen. Und scheinbar hat es denen gefallen oder dachten, was ist denn das für ein Freak? Den müssen wir einladen.
Den müssen wir vorführen. Günther, wir haben wieder einen.
Ja, genau.
Genau. Der Typ heißt Zibi, den müssen wir haben.
Vor allen Dingen, wenn man so, ich habe es mir auch mal durchgelesen und so weiter, dann in den Schlagzeilen danach gekommen ist, der Promi-Punk. Wie gehst du denn damit um?
Ich musste schon ein bisschen grinsen. Einmal stand auch dran, der Promi-Punkt. Ja. Ja, also das ist irre, was da für ein Medienecho ist, obwohl ja, ich sag mal, es ist ja nichts Krasses passiert. Klar, ich bin bei der 50-Euro-Frage fast rausgeflogen, aber hab's, also ja. man will sich nicht ausdenken, was es für Schlagzeilen oder für Nachlauf gäbe, wenn man da wirklich bei der 50-Euro-Frage rausfliegt und sich total bis auf die Knochen blamiert hat. Also das möchte man, glaube ich, nicht.
Das ist die Frage, was dir lieber ist. Die Blamage, wenn du bei 50 Euro rausfliegst, aber wenn du die Million gewinnst, dann ruft halt jeder Hans Dampf, den du irgendwie mal irgendwie kennengelernt hast, an und fragt direkt nach Kohle. Ne? Das ist natürlich auch doof. Dann vielleicht lieber der Depp vom Dienst, dann wirst du auch nie mehr irgendwas gefragt.
Ja, also tatsächlich hätte ich so im Nachhinein so eine, ich glaube, eine halbe Million oder eine Million möchte man in so einer Sendung, glaube ich, nicht gewinnen, weil, also klar, hätte man natürlich gerne so viel Geld, aber ich glaube, es ist nicht erstrebenswert, wenn einfach jeder das weiß, weil das kriegt ja einfach jeder mit, das hat ja jetzt schon jeder mitbekommen, dass ich in der Sendung war, aus meinem Umfeld, aus Fan-Band-Umfeld, also das spricht sich ja dann rum und ich würde es mir komisch vorstellen, wenn ich, keine Ahnung, irgendwo Backstage bei einem Festival bin und jeder dort weiß das quasi, dass der jetzt eine Million gewonnen hat. Gar nicht so aus dem Grund, dass irgendwie jemand battlen würde oder so, aber ich finde es irgendwie, würde es, glaube ich, komisch finden. Oder wenn ich hier irgendwo zum Essen gehe in Eislingen und gebe dann nur 3 Euro Trinkgeld, dann denke ich mir wahrscheinlich, die denken alle, was ist denn das für ein geiziger Vollidiot. Also ich glaube, das war jetzt so cool, wie es ausgegangen ist. Diesen Betrag, den können Deutsche anderen noch gönnen. Finde ich ganz gut so.
Ich hätte es halt geil gefunden, wenn du mit der Million dann einfach dir auch so einen Tigerpark in Eislingen in deinen Garten gebaut hättest, so Tiger King-mäßig. Und dann sage ich, ich kann nicht mehr Trinkgeld geben, cool. Den Rest kriegen die Tiger.
Ja, genau. Was wohl so ein Tiger kostet? Naja.
Ich weiß es nicht. Der Tiger King habe ich zwar gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass die da über Geld geredet haben. Vor allem die Tiger-Babys sind, glaube ich, sehr viel wert, weil die natürlich für die Touristen zum Kuscheln und so.
Aber mein großer Traum ist es ja, mal einen Alpaka zu haben. Und einfach in meinen Garten vorm Haus dieses Alpaka zu stellen. Und ich stelle es mir dann so schön vor, morgens aufzuwachen und die Fensterläden aufzumachen. Ich habe noch Fensterläden, ja. Fensterläden aufzumachen. Und dann steht da dieses Alpaka vor mir und glotzt mich an.
Die sind, glaube ich, so im 500-Euro-Bereich, die Alpakas. Also ich habe auf einer Hochzeit gearbeitet, als Comedian war ich gebucht und da war auch irgendwie, es gibt ein Bild von mir mit zwei Alpakas in einem Anzug, das war auf dieser Hochzeit. Geil. Da haben die irgendwie so fürs Fotoshooting zwei Alpakas angekarrt von so einer Alpaka-Zucht irgendwo im Odenwald.
Ja, mega.
Und die habe ich gefragt, je nachdem natürlich Preis nach oben offen, aber ein normales Alpaka zwischen 200 und 500 Euro, also Schöne Grüße an die Frau von Sibi, bald ist Weihnachten.
Also das werde ich auf jeden Fall auf einen Wunschzettel schreiben.
Vor allen Dingen können auch sämtliche Menschen, die vorbeifahren, angespuckt werden einfach.
Das wär mega geil. Einfach mal schön den Briefträger jeden Tag anspucken lassen. Ja, ich gucke gerade hier. Also gut, okay, der Alpaka-Deckhengst in Silbergrau kostet hier 3.500 Euro. Aber hier steht eine Deckanzeige für einen WPAO Freezer Silver Cray für 500 Euro. Das ist wahrscheinlich aber nur einmal poppen. Ich glaube, du willst was anderes mit dem Tier machen, ne?
Also was bist denn du für einer?
Ey, ich glaube, Alpakas sind ganz weich beim Poppen. Das sind, glaube ich, so Kuschelpopper. Hier haben wir noch eine für 350 Euro. Also es ist auf jeden Fall machbar, ne? Also
es ist machbar und vielleicht wäre das auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein Lebenstraum, den man sich realistisch irgendwann mal erfüllen kann. Und ich würde halt das auch so gut pflegen und versorgen. Ist ja einfach, ich würde immer mit ihm spazieren gehen oder mit ihr. Ach, das wäre toll.
Du brauchst mehr als eins. Es sind keine Tiere, die du einzeln, du musst mindestens zwei haben, weil die extrem aufeinander angewiesen sind, dass die Gesellschaft haben. Entweder das oder du brauchst ein Alpaka-Kostüm und stellst dich halt in 5 Stunden dazu.
Ich habe hier 7 Minuten oder so von hier entfernt ist auch so eine Alpaka-Farm und da fahre ich immer mit dem Motorrad hin und fütter die. Die mögen sehr, sehr mögen sie Löwenzahn. Und übrigens lustige Geschichte, wenn Alpakas, also die spucken eigentlich nicht aus, weil sie böswillig sind oder so. Und geil ist, wenn ein Alpaka ein anderes anspuckt, dann ist das angespuckte Alpaka beleidigt und zeigt dieses Beleidigtsein, indem es aufhört zu essen. Und ich habe das tatsächlich mitbekommen und mitbekommen live und habe die Alpakas gefüttert, habe einem gerade so ein riesiges Löwenzahnbüschel ins Maul gesteckt. Das hing dann so ganz weit noch raus, während es halt da dran geknabbert hat. Und in dem Moment hat ein anderes, musste niesen und hat das Alpaka angerotzt. Und das hat wirklich aufgehört zu essen und dann hing 10 Minuten lang dieser Löwenzahn aus dem Maul und er hat nicht weiter gegessen, weil er einfach beleidigt war, dass er angekotzt wurde.
Na gut, das würden wir ja auch machen. Wenn du beim Essen angespuckt wirst, würde ich wahrscheinlich erstmal auch nicht mehr mit der Person weiteressen.
Stimmt.
Ganz bestimmt.
Wie weit stammen wir vom Alpaka ab, ist jetzt die große Frage. Also wenn ich mir meine Corona-Frisur angucke.
Wollte ich gerade sagen, ich wollte Friseure, im Moment oder? Sagen, frisurentechnisch bist du sehr nahe dran.
Ja. Du wahrscheinlich auch. Du hast ja auch so dicke Haare, ne? War das nicht einer der Kritikpunkte bei Wer wird Millionär? Hatte ich irgendwer kommentiert mit, er hätte sich ja wenigstens mal kämmen können?
Doch, ja.
Sehr schön. Aber jetzt kommt die Soloplatte doch raus. Haben wir Pech gehabt, bist kein Millionär geworden. Jetzt musst du noch eine zweite Tour planen oder ist Solo kein Konzert geplant?
Also es ist noch nichts geplant. Generell hätte ich schon mal Bock, mit dem Solo-Projekt auch auf Tour zu fahren. Aber wann, wie, wo, was, keine Ahnung. Leider darf man sich ja darüber noch nicht wirklich Gedanken machen. Deswegen lasse ich das mal oder stelle ich das mal hinten an. Aber Bock hätte ich schon.
Also erstmal habe ich die Frage, wie, wahrscheinlich gibt es die Frage schon 1000 Mal, aber ich habe sie noch nie irgendwo gelesen. Wie ist eigentlich der Solo-Bandname entstanden? Warum Sibi hier?
Gute Frage. Ich melde mich immer so, wenn ich jemanden anrufe oder so, sage ich, hey Sibi hier. Oder wenn ich jemandem schreibe. Und dann dachte ich, eigentlich könnte ich mich ja auch so melden, wenn ich ein Soloalbum rausbringe. Und deswegen heißt Sibi hier. Ich habe überlegt, was könnte ich machen. Mein ganzer Name ist Sebastian Hafner, klingt jetzt nicht wirklich punkrockig. Nur Sibi ist auch ein bisschen, weiß auch nicht. Und dann hat das so gepasst.
Okay, ich glaube, Sibi gibt es sicherlich auch ein paar Mal, schätze ich mal, nur Sibi.
Ja, wobei das ist gar nicht so wirklich geläufig. Tatsächlich habe ich mir den Spitznamen auch selbst gegeben. Meine Cousine, als ich ein kleines Kind war, die hieß Sibylle. Und auf ihrer Schreibtischunterlage habe ich gelesen Sibi. Und dann dachte ich so, boah, Sibi, das hört sich ja cool an. Und dann bin ich zu allen meinen Kumpels als kleines Kind gegangen und habe gesagt, hey, bitte, nenn mich in Zukunft Sibi. Und seitdem heiße ich Sibi. Okay. Weil normalerweise Sebastians heißen eigentlich eher so Sebi oder Basti. Ja. Und ja, Sibi. Aber ich habe vor kurzem erst erfahren, dass es im Rapper-Jargon heißt Sibi Schwanz. Und mir hat tatsächlich vor 2-3 Wochen habe ich bei Instagram eine Audionachricht bekommen von irgendeinem Rapper, unbekannt kann ich nicht, aber der hat so, also du heißt wirklich Schwanzmann. Und das war's. Das war die Audionachricht, sonst nichts. Ah,
das ist aber auch ja interessant, wenn man das im Nachhinein erfährt. Das, ja. Nicht so geil.
Ja, schade.
Nee.
Das heißt, alle Fotos, die du machst, sind eigentlich Dickpics.
Nicht schlecht.
Bevor wir mal so ein bisschen auf die Songs eingehen, ist mir natürlich aufgefallen, die Platte, limitiertes, recyceltes Vinyl, ohne Plastikfolie versteckt. Ist dir das wichtig, nachhaltig zu denken, alles recycelt zu machen, wo wir gerade schon bei den Alpakas waren?
Ja, am besten wäre es natürlich in Alpaka-Haaren eingepackt. Alpakas, wenn die geschoren sind, gerade frisch geschoren, das sehen sie so geil aus, weil meistens ist der Kopf nicht geschoren, nur der Hals und dann ist es ganz dünn und der, egal, ich schweife ab. Ja, mir ist es wichtig, nachhaltig da zu sein, wo auch immer es irgendwie geht. Weil ja, es gibt natürlich zu viel Plastik oder zu viel unnötigen Müll überall und wenn ich mir dann vorstelle, da gibt es halt hunderte von LPs, wo eine riesige Plastikfolie drumherum ist, dann finde ich es halt irgendwie blöd, sowas produzieren zu lassen und quasi Müll produzieren zu lassen, abgesehen von meinem Album. und deswegen versuche ich da drauf zu verzichten und das haben wir auch mit Itchy jetzt immer schon gemacht und das ist leider Gottes immer gar nicht so einfach, wie man denkt, weil es gibt halt im Handel, gibt es halt irgendwelche Plattformen oder Handelsketten, da ist es gar nicht erlaubt, etwas nicht einzuschweißen. Und das ist schon irgendwie traurig und tragisch, weil klar, dann fällt, kann das sein, die Vinyl fällt raus oder die CD fällt raus. Aber wo auch immer es irgendwie möglich ist, versuchen wir eben, oder ich jetzt auch, da auf unnötigen Plastikmüll zu verzichten. Und eine Vinyl ist ja eigentlich auch Plastik und daher der Gedanke, alte, recycelte Vinyls zu nehmen und da davon neue zu pressen. Genau, das ist so
die Herangehensweise.
Und Shirts sind Bio und Fair Trade und so weiter. Ja, das ist einfach, genau.
Ist ja auch gut zu wissen, dass man das Zeug getrost wegwerfen kann, ohne dass man der Umwelt schadet am Ende, ne?
Exakt.
Wir wissen ja alle, dass es irgendwann, egal was du siehst in deiner Wohnung, ist irgendwann Müll. Wenn du wirst, irgendwann werden die Platten vererbt an irgendwelche Leute, die keine Ahnung mehr haben, wer ist dieser Sibi, und die sagen, weg!
Ja, genau.
Und dann will man nicht sagen, ich bin schuld, dass der Planet über die Wupper geht.
So ist es.
Wie überträgst du das in den Alltag? Denkst du da sicherlich auch nachhaltig? Gibt es da irgendwelche speziellen Dinge, die du verfolgst?
Also ich versuche halt mit offenen Augen durch den Alltag zu gehen und eigentlich so die üblichen Sachen halt einfach zu vermeiden. Also nicht alles in Plastik eingepackt einzukaufen, schon gar keine Plastiktüten irgendwie zu benutzen, sondern halt irgendwelche Stoffbeutel oder Körbe und so weiter. Dann auch irgendwie so Strom sparen oder sowas, also Wasser sparen, also ich lasse jetzt keinen, wenn ich mich dusche, lasse ich nicht die ganze Zeit die Dusche laufen, wenn ich aus dem Raum gehe, mache ich das Licht aus und so weiter. Solche üblichen Sachen eben. Kurze Strecken war ich mit dem Fahrrad in der Stadt, also die normalen Sachen eben, die man machen kann, die keinem auch wirklich wehtun, und Mülltrennung natürlich versuchen ordentlich zu machen. Da ist schon echt viel geholfen.
Ja, ich finde es interessant, weil es gibt so viele Dinge, weil selbst jetzt so hier bei mir, wir bauen Obst und Gemüse ja auch dann selber an. Ich habe Hühner im Garten und.
Genau, das mache ich auch.
Ich finde es da nochmal so ein Ticken krasser, will ich gar nicht sagen, aber interessanter, dass man sich selbst auch dann Shampoo oder Seife herstellen kann. Also es gibt ja schon tolle Dinge eigentlich.
Ja, man kann sehr vieles machen und vieles ist auch gar nicht so aufwendig, wie man vielleicht glauben möchte.
Kommen wir zu den Liedern, und zwar hast du ja ein paar schon veröffentlicht natürlich. Ich fand natürlich alle sehr gut, selbstverständlich.
Natürlich.
Sehr gut. Hat das was damit zu tun, dass du die auch alle auf Deutsch singst, weil das letzte Itchy-Album deutsch war, oder kein Bock auf englische Lieder, oder wie?
Das kommt wahrscheinlich daher, dass ich jetzt die letzten zweieinhalb Jahre eigentlich ausschließlich deutsche Songs eben geschrieben habe. Und deswegen war das so ein natürlicher Prozess. Also ich habe mir eigentlich da gar keine Gedanken gemacht. Ich hätte es im Nachhinein ein bisschen komisch, glaube ich, gefunden, wenn jetzt, wenn wir jetzt mit Itchy auf Deutsch, auf die deutsche Sprache wechseln und dann bringt ein paar Monate später der Sänger ein Soloalbum wieder auf Englisch raus. Das würde, glaube ich, komisch wirken, aber ich habe mir da keine Gedanken gemacht beim Entstehungsprozess, sondern es kamen deutsche Songs aus mir raus und deswegen ist das Album jetzt auch deutsch.
Ja, ich finde einen Text natürlich super durchschnittlich, egal. Thema Promi-Punk nochmal. wie wichtig ist dir das, normal zu bleiben einfach und nicht herauszuragen?
Also ich bin einfach normal. Deswegen, mir ist es eher wichtig, so zu sein, wie ich halt bin. Und das ist lustig, bei uns wurde das bei Itchy tatsächlich schon ein, zweimal quasi kritisiert, so nach dem Motto, auch in irgendeinem großen Musikmagazin, wo dann stand, ja, und die können ja gar keine Rockstars werden, wenn sie nach jeder Show mit den Fans reden am Merchandise und halt so die netten Jungs von nebenan sind. Und also ich kann das vielleicht insofern verstehen, dass man dann wahrscheinlich keinen Mythos generiert, aber wir sind halt einfach so, wir sind halt einfach ganz normale Typen, die dann halt nach der Show lieber mit Menschen reden, als Backstage sich zu besaufen und die Wand anzustarren. Also ich sehe mich als komplett normalen Typen, der halt Musik macht, so wie ein anderer halt der Bäcker ist oder Kfz-Mechaniker und alles, ja, alles andere ist mir mir egal und eigentlich mein ganzes Leben ist ziemlich normal, außer dass ich eben halt einen Job habe, der vielleicht eher außergewöhnlich ist als alle anderen oder als viele anderen, aber ich sehe mich jetzt irgendwie nicht als irgendwie besonders herausragend.
Aber ich finde, das ist ja auch das Herausragende beim Punk eigentlich, dass es diese Diskrepanz zwischen ich bin der Rockstar auf der Bühne und du bist mein treuer Anhänger unten in der ersten Reihe und hast gefälligst alles abzugeifern, was ich hier von mir lasse, dass es die nie gab, dass man alle sagt, dass jeder kann das so. Geh auf die Bühne oder geh halt nicht auf die Bühne, wir sind eins. Das finde ich halt irgendwie, das haben dann die Leute auch irgendwie, finde ich, ein bisschen vergessen, diese Götzenverehrung, die war ja im Punk gar nicht so vorne, wie das bei Glamrock oder bei Heavy Metal oder sowas war. Eigentlich war Punk für mich immer eine Party mit allen, egal ob der auf der Bühne oder davor steht. Und das ist ja das, was ihr letztendlich macht.
Ja, das stimmt, so ist es auch. Klar, ich meine, als ich früher bei Green Day Konzerten oder so war, da habe ich den auch vergöttert. So, aber im Grunde, ich glaube, wir und ich sehen uns ganz normal und verhalten uns ganz normal, weil es wäre uns viel zu anstrengend, wenn wir irgendwie was vorspielen müssten oder so auf unnahbar zu tun. Also das, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich will einfach ganz normal sein und auf der Bühne lasse ich halt die Sau raus und danach trinke ich gerne einen Cocktail und dann gehe ich heim und kümmere mich dann um meinen Gemüsegarten. Also das ist für mich alles gar kein Widerspruch.
Es wäre ja auch unheimlich anstrengend, wenn man jetzt noch eine Figur erfinden müsste, wenn es so einen Businessplan gäbe, so wie bei einer Boygroup. Das ist der Mysteriöse, das ist der Schöne, das ist der Romantische, das ist der Wilde. So, das wäre ja auch anstrengend, sich da erstmal in so einen Charakter jedes Mal reinzudenken. So.
Vor allem kann man sich auch, finde ich, so einen Punker nicht mit so einer Nietenjacke auf dem Sofa vor gute Zeiten, schlechte Zeiten vorstellen, finde ich. Schwierig, oder?
Aber das gibt's, glaube ich. Also ich glaube zum Beispiel Chris Kotze, der mein Schlagzeug eingespielt hat auf der Platte, das ist ja schon ein Punker. Und also ich glaube, der sitzt schon mit einem Nietengürtel und wie er halt eben aussieht mit Kutte vorm Sofa. Aber das passt halt auch komplett zu ihm. Er verstellt sich eben auch nicht. Er ist halt so, wie er ist. Und er ist halt ein Punker. Und ich bin halt ein normaler Typ.
Jetzt hat die Frage, wann hat das für dich angefangen? Wann hast du den Punk für dich entdeckt? Wie ging das bei dir los?
Also Punk ist ja immer so, ich sehe mich überhaupt nicht als Punker oder so, ich sehe mich als Rockmusiker, als Punkrockmusiker so und ich habe jetzt auch nie groß rebelliert, also das ist jetzt, bin zu Hause ausgebrochen und was weiß ich.
Die Eltern haben drauf gewartet, wann geht denn der endlich, ey? Der sitzt immer noch da.
Ja, ohne Witz, also es war eher so, genau.
Der liest Bücher über Alpakas und Gemüseanbau, wir müssen was tun, genau. Hol mal die Platten von den Sex Pistols aus dem Keller, Ernst.
Ja, war eher so rum, ja, das stimmt.
Hey, Ernst heißt mein Vater.
mein Papa war Berufsberater. Für den war es ja schon ein Schock, als dann der Sohn gesagt hat, ich glaube, ich werde mal Musiker. Das war natürlich, hat ihn ein bisschen überrascht. Aber zum Punk oder zur Punkrock-Musik kam ich so im Teenageralter, 13, 14, als ich so Green Day kennengelernt habe, die Ärzte, natürlich die Hosen. Das waren so die ersten Berührungspunkte. Ich war übrigens vor ein paar Wochen, war ich richtig, ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen oder mich umbringen soll, als ich erfahren habe, dass das Dookie-Album von Green Day 27 Jahre alt wurde. Ja. Da dachte ich so, das kann ja wohl nicht wahr sein, weil ich kann mich halt exakt genau daran erinnern, wie es rauskam und wie ich es rauf und runter gehört habe und so weiter. Und jetzt ist es 27 Jahre alt, das ist hirnrissig. Aber so ist es eben. Und so bin ich auf den Geschmack gekommen und habe das dann gehört, habe das neben sehr viel Metallica und so, ich war einer der größten Metallica-Fans der Welt, glaube ich, also das ist gar nicht übertrieben, es war fast schon obsessiv. Und dann kam so Sum 41, Blink 182 um die Jahrtausendwende dazu. Genau, so kam ich so zur Punkrock-Musik.
War das bei dir, keine Ahnung, ähnlich wie bei mir? Weil man, also ich habe erst die Dookie dann gehört, ich glaube, das war 97, 98, und habe dann die Alben vorher kennengelernt. War das bei dir auch so oder hast du vorher die anderen schon gekannt?
Ich habe auch, glaube ich, mit der Dookie zum ersten Mal von Green Day erfahren, habe dann aber relativ schnell die Alben davor mir geholt. Also was bei mir ähnlich ist. Mhm. Das war, Dookie kam 94 raus und dann habe ich schon bald dann die Alben davor auch kennengelernt dadurch.
Genau, die Kerplunk und 1039.
Cool. Kurt Cobain war noch warm.
Kurt Cobain war noch nicht trocken.
Ja, es war aber, ist aber immer so, oder? Man entdeckt doch Musik immer rückwärts. Also wenn eine Band wie Green Day zum Beispiel jetzt mit so einem Album den Durchbruch hat, ist ja völlig logisch, dass man dann nach hinten entdeckt. Wir hatten in Saarbrücken einen Konzertveranstalter, der hatte so ein gutes Näschen für Bands, die kurz vorm Durchbruch standen, aber den Durchbruch noch nicht hatten. Und der hatte wirklich Nirvana, 2 Wochen bevor Smells Like Teen Spirit released wurde, vor 35 Leuten veranstaltet. Das gleiche mit Offspring, das war kurz vor Self-Esteem, irgendwie 15 Leute auf dem Konzert, und das gleiche auch mit Green Day, da waren es immerhin schon 50 Leute, bevor Basket Case rauskam. Wow. Und 2 Wochen später haben die halt immer ihre krassen Singles released und danach war halt irgendwie Megastar.
Das ist heftig.
Aber das war immer ein gutes Gefühl, wenn der dich gebucht hat, dachtest du auch, jetzt habe ich es nicht geschafft.
Uns hat er nicht gebucht. Nein, da war ich auch noch ein kleines Kind.
Uns auch nicht, aber wir haben gedacht, wenn der uns mal bucht, dann sind wir auf der richtigen Fährte.
Mega, geil.
Ja, ja, ja. Und das erste Konzert mit Itchy oder damals noch Itchy Pupskit oder wie auch immer. Hast du irgendwelche Erinnerungen daran oder hast du das verdrängt?
Ich weiß noch, bevor es die Band Itchy Pupskit damals gab, hatten wir noch, waren wir in derselben Konstellation plus noch ein anderer Gitarrist, ein anderer Schulfreund, wo, da haben wir so mal nur so Lieder gecovert, auch Metallica und Green Day, so sind wir ein Jahr lang so ein bisschen von Schulfest zu Schulfest gezogen, und da hatten wir den ersten Auftritt in einem Jugendhaus, das war 2000, mit Coversongs eben, in unserem Nachbardorf, und an den Auftritt kann ich mich noch wirklich genau erinnern, weil es war einfach unfassbar, wie ich nach dem Konzert wusste, was ich für den Rest meines Lebens machen will. Und es war so ein besonderer, intensiver Moment, den werde ich wirklich nie vergessen, weil der mein Leben geprägt hat. Ich weiß noch, wie ich danach mit einem Kumpel von mir Arm in Arm über die Straße gerannt bin und der glücklichste Mensch war und gesagt, ey, das war das Geilste in meinem ganzen Leben und ich möchte nie wieder was anderes machen. Und tatsächlich habe ich es bis jetzt so hinbekommen, dass ich nie wieder was anderes machen musste. Und kann mich deshalb ganz genau dran erinnern. Und der erste Auftritt mit Itchy Pupskit dann war Mitte 2001 beim Stadtfest in Eislingen. Auf einer echt ordentlichen Bühne eigentlich. Und an den Auftritt kann ich mich auch noch ein bisschen erinnern. Es war cool. Alle Family und Freunde waren natürlich da. Und wir dachten, jetzt haben wir es geschafft.
Ja, das ist immer geil, wenn man so Stadtfestbühnen spielt, wo Himmel und Menschen sowieso unterwegs sind und man denkt dann immer so, die sind ja alle wegen mir jetzt hier, ne?
Ja, das stimmt.
Mittags 13 Uhr, der Typ, der die Wurst rumdreht, der hat den Job nur angenommen, weil er Itchy Pupskit sehen wollte.
Genau.
Schlimmstes Konzert eurer Karriere? Irgendwelche dreckigen Leichen im Keller, wo alles eskaliert ist, alles schief lief, wo man danach dachte, vielleicht doch lieber eine Lehre bei einer Bank?
Schlimmste Konzert, das ist, also so richtig schlimm. Weiß gar nicht, ob es so richtig schlimme Konzerte gab, weil wir haben dann, egal wie es war, halt immer das Beste draus gemacht. Wir haben teilweise vor acht zahlenden Zuschauern gespielt und haben dann die Vorband und das Thekenpersonal vor die Bühne gezerrt, haben dann vom anwesenden Lokalreporter ein Bild machen lassen, das so aussieht, als wäre der Laden rappelvoll, und das kam dann sogar in der Zeitung. Also wir hatten wirklich immer Spaß und die Mittel gefunden, um so einen guten Abend wie möglich zu haben. Und am Anfang hat uns das so komischerweise auch gar nicht so irritiert, wenn wir, das war das Auftaktkonzert unserer allerersten Tour in Mülheim bei Köln vor 8 zahlenden Menschen. Und anstatt zu denken, okay, vielleicht ist Musik nicht das, was wir machen sollten, sondern lass uns mal irgendwie studieren gehen oder so, dachten wir, hey geil, wir sind auf unserer eigenen Tour und da haben sogar Leute Eintritt gezahlt wegen
das
uns.
Das ist auch was, wofür ich Bands echt beneide. Ich meine, ich bin immer allein unterwegs, ich habe jetzt keine Gang, mit der ich wachse. Ich meine, ihr macht das seit 20 Jahren, seit einigen Jahren jetzt auch in der Besetzung mit Max am Schlagzeug und das ist ja dann auch so eine Einheit, die da zusammen unterwegs ist, was natürlich das Ganze auch erträglicher macht, wenn es mal scheiße läuft. Ne? Du bist eine Gang und nicht so ein Einzelkämpfer. Darum beneide ich Bands eigentlich sehr.
Ja, das ist auch vor allem am Anfang ist es natürlich so, man ist einfach nur mega happy, dass man Musik machen darf und rumfahren mit seinen Kumpels und dann Shows spielen. Und im Endeffekt hat sich da gar nicht viel dran geändert, weil auch unsere Crew, das sind ewig, ewig lange Kumpels von uns. Teilweise 15 Jahre sind die mit uns unterwegs. Und wenn wir auf Tour sind, dann ist es einfach wie eine große Klassenfahrt. Das ist überhaupt nicht getrieben oder übertrieben oder abgedroschen. Es ist wirklich so und man versteht sich. Also wir haben ja auch nur Leute mit dabei, natürlich, mit denen wir uns gut verstehen, sonst würde es ja keinen Spaß machen. Und das ist der Wahnsinn. Also das ist wirklich super. Das ist das Allerbeste am Bandsein.
Was haben denn die anderen jetzt gesagt zur Soloplatte?
Die haben mich tatsächlich draufgebracht. Also die Ursprungsidee kam von den beiden, während wir im Studio waren zu Ja als ob. Und deswegen wussten sie das und waren dann auch cool mit der Entscheidung, dass ich das jetzt mache. Natürlich muss es auch in den Zeitplan so reinpassen. Ich hätte jetzt da nicht sagen können, ey, übrigens auf der nächsten Itchy-Tour, die müssen wir mal verschieben, weil ich mache jetzt mal ein Soloalbum oder sowas. Das hätte ich eh nicht gemacht, aber so wird es natürlich nicht funktionieren. Es war jetzt einfach, hat in dieses Jahr natürlich so reingepasst und dann habe ich das eben so gemacht und die anderen beiden sind cool mit. Und jetzt geht es ja auch dann mit Itchy wieder weiter in unserem Jubiläumsjahr eben. So muss man das eben koordinieren und es wird auch in Zukunft, wenn ich dann mal wieder irgendwie ein Album machen werde oder irgendwas oder auf Tour fahren, das muss natürlich alles mit Itchy abgestimmt sein, vor allem was die Termine angeht und Itchy hat immer Priorität da natürlich, klar.
Und dann hat Sebastian Hafer seinen vertraglich vereinbarten Solo-Auftritt während des Itchy-Konzerts. Aber was haben sie denn gesagt zu den Songs? Das ist ja für dich wahrscheinlich auch nicht so einfach, dann zu sagen, hier, das sind die Songs, hört euch die mal an, wenn du genau weißt, mit den Typen mache ich seit 20 Jahren Musik und die wissen, wie ich ticke und das ist ja schon wieder was sehr Persönliches. Also hast du Schiss, denen die Songs vorzuspielen oder warst du da völlig, komm, hört es euch an und...
Nö, ich hab die da gerne hingeschickt und die mögen es auch. Wir waren alle ein bisschen überrascht, muss ich zugeben, dass es so punkrockig wurde, weil ich bei Itchy schon auch immer sehr oder generell beim Songwriting sehr experimentell bin und über den Tellerrand so rausschaue. Und jetzt hat sich aber so beim Songwriting für mein Solo-Projekt eigentlich einfach ergeben, dass es einfach ziemlich punkrockig war. Ich habe in dem letzten Sommer, habe dann irgendwie so einen Auftrieb bekommen durch dieses Ding und hatte so wieder Spaß am Musik machen in dieser Krise, wo eigentlich ein Musiker keinen Spaß haben sollte und auch keinen oder die meisten keinen hatten, weil es halt einfach scheiße war. Aber ich habe da irgendwie so das Beste draus gemacht und bin dann selber in so einen Flow gekommen und war richtig happy mit allem und war dann, deswegen ist es auch eine ziemlich positive und so befreite Platte geworden. Und hab da viel Punkrock, Pop-Punk gehört, die Sonne hat gescheint und dann kamen eben diese Songs so raus, wie sie rauskamen. So, aber so sind alle cool damit.
Ich finde, der pop-punkigste Song auf dem Album ist Cabrio. Mhm. Da muss ich tatsächlich oft an die Ärzte denken. Also Vorband von den Ärzten, wie wäre das?
Würde ich natürlich sofort mitnehmen, ja.
Aber jetzt, eins der Konzerte, das ich mit euch gesehen habe, war Bad Religion Support. Also nicht Bad Religion als Support von Itchy, sondern Itchy Support bei Bad Religion. Alles Weitere wird man dann sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Aber das war ja wahrscheinlich auch geil. So, wahrscheinlich ist Bad Religion eine Band, die jetzt nicht so unbedingt eine kleine Rolle in deinem Werdegang spielt.
Tatsächlich, bei mir persönlich hat sie keine große Rolle gespielt, weil ich eher so, wie gesagt, Sum 41, Offspring, Blink, Green Day gehört habe. Aber für Panzer war das ein Traum, ein feuchter Traum, der wahr geworden ist. Und natürlich fand ich es auch mega krass, weil natürlich kommt man da nicht dran vorbei. Und dass wir dann eine ganze Tour mit denen so spielen konnten, war super, wirklich. Ist natürlich eine der Legenden in unserem Genre. Und die waren auch alles so super nett. Das war eine richtig tolle Erfahrung und hat richtig Spaß gemacht.
Ist der Sänger nicht auch Erdkundelehrer?
Irgendwie sowas, glaube ich. Irgendwas ist ja. Ja, stimmt.
Der hat auch sowas Lehrerhaftes auf der Bühne, finde ich immer. Der hat immer so dieser geschwungene Zeigefinger beim Singen. Ja, das hat sowas von wegen, und da ist Chile und hier ist Lateinamerika und dann machen wir noch eine Exkursion nach Peru.
Das Geilste an dem ist, der fährt jeden Tag mit dem Zug zum Konzert. Also der ist alleine quasi unterwegs und redet auch nichts. Er freut sich, ich habe so mit ihm gesprochen, wieso macht er das? Ja, er möchte einfach nicht den ganzen Tag irgendwie Leuten reden und so. Und der schaut sich dann irgendwie ein Museum und fährt dann mit dem Zug zur nächsten Show und hat Spaß.
Cool. Wie ist das mit den Punk-Bands? Green Day hast du erwähnt, Offspring wahrscheinlich, Blink auf jeden Fall, großartig.
Ja.
Gibt es da noch andere Bands, die dich vielleicht beeinflusst haben, die nicht alle kennen? Gibt es da so einen Underground-Tipp von dir?
Oh, da gibt es einige. Also ganz früher hat mich und Panzer auch geprägt zwei Eislinger-Bands tatsächlich. Mhm. Eisling ist ja eine Stadt mit 20.000 Einwohnern, also richtig klein. Aber sie hat wirklich zwei Punkrock-Bands rausgebracht. Einmal die Seasick Pirates und einmal Not Available. Und gerade letztere hatten sogar auch kleine Erfolge vorzuweisen, waren auch in Asien auf Tour und waren kurz davor, bei Fat Records gesigned zu werden, dem NoFX-Label. Also die waren schon unterwegs und so. Das war so, als wir so 13, 14, 15 waren, waren die halt gerade so in ihrer Hochzeit. Und die haben uns auf jeden Fall geprägt, weil wir die natürlich da auch dann so kannten oder halt mitbekommen haben aus der Nähe. Und dann eine meiner absoluten All-Time-Favorite-Bands ist die Band Mest. Die hat mich wahrscheinlich am meisten geprägt von allen Punkrock-Bands. Zusammen dann auch mit Good Charlotte, die ich auch von Anfang an schon verfolgt habe. Also da gibt es schon einige Bands, die ich rauf und runter gehört habe.
Echt? Not Available sind aus Eislingen. Das wusste ich nicht. Ich habe die auch oft gesehen, weil ich bin im Saarland groß geworden. Und
da haben die gefühlt jede Woche gespielt.
Jede Woche. Ich habe die als Vorgruppe von Lagwagon auf dem Gau gesehen, im Hardrock John hieß der Laden in Ottweiler.
Im Hardrock John hatten wir auch ein paar Konzerte tatsächlich. Das war so der Punker oder Punkrock-Laden im Saarland. Da haben wir mit Strung Out gespielt und ich weiß auch, mit Lagwagon, weiß ich irgendwo, also irgendwie waren wir auf jeden Fall auch öfter mal dort.
Aber ich habe Blink-182 in Köln, ich glaube im Luxor, als Vorgruppe von Lagwagon gesehen. Das war auch
nein.
Doch, das war irgendwie in den 90ern, lange vor All the Small Things oder so.
Ja, Wahnsinn.
Kurz davor. Und ich bin da hingefahren, ich kam rein, da haben die schon gespielt. Ich dachte, ja, ist ganz nett und so. Aber ich war wegen Lagwagon da. Und dann kam irgendwann All the Small Things und mir ist dann diese Eintrittskarte nochmal in die Hand gefallen. Und dann dachte ich, Blink-182, ach, das waren dann wohl die ganze Zeit diese dummen Witze gemacht haben auf der Bühne.
Mega, ja. Richtig gut. Wobei, ich kann mir vorstellen, dass das kein gutes Konzert war, weil so instrumental sind sie ja jetzt nicht so die Knaller. Klar, Travis ist natürlich der Wahnsinns-Drummer, aber so alles andere, die Shows sind ja jetzt nicht so musikalisch hochwertig, sag mal so. Deswegen kann ich mir vorstellen, als sie noch nicht so berühmt waren, da hat man wahrscheinlich eher
weggekommen. Ja, die haben halt einfach sehr viel Spaß auf der Bühne gehabt. Das war musikalisch, war das unterirdisch, aber man hat den Jungs angemerkt, dass die Bock drauf haben. Es war ein bisschen wie bei dieser Band aus Eislingen hier, diese
Itchy. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Am Anfang, ja, tatsächlich, aber so war es. Es war genau so bei uns am Anfang auch. Wir haben richtig schlecht gespielt, haben aber halt auch überhaupt, wir wollten gar nicht gut spielen, wir wollten halt Spaß haben auf der Bühne und irgendwie Witze reißen zwischen den Songs und ob jetzt da die Gitarre auf das Schlagzeug spielt oder der Ton richtig gesungen ist, ist ja mal Nebensache.
Es ist ja auch einfach ziemlich viel, was da auf einmal auch gleichzeitig passieren muss, damit ein Lied funktioniert. Da kann man ja auch mal klein anfangen und erst sagen, zwischen den Songs ist auch schön.
Genau, so haben wir das gehandhabt, einige Jahre, Zehnte.
Ich habe es dann bei zwischen den Songs gelassen. Ich habe dann irgendwann gesagt, na komm, lass mal die Musik weg, ich mache nur die Sprüche.
Ja, war eine weise Entscheidung in deinem Fall.
In unserer aller Fälle. Es ist für dich auch noch nicht zu spät.
Aber wie ist denn eure Meinung zu Blink? Fehlt Tom oder nicht? Da würde mich mal interessieren.
Also musikalisch sind sie natürlich jetzt deutlich besser aufgestellt mit Matt Skiba, ne? Das ist natürlich eine andere Nummer.
Ja, aber mir fehlt die Stimme extrem, muss ich sagen.
Ich fand seine Stimme immer nervig, weil der hat die Sachen immer so gesungen, als hätte er irgendwie 5 Kilo Kaugummi in der Fresse.
Ja, das stimmt.
Oh. Alright! So, wo ich denke, ja, genau, so redet kein
Where
Mensch.
Where are you?
Where are you? Und dann immer so einen nasalen Ton, wo du denkst, okay, ich kann, quält da jetzt jemand eine Katze im Hintergrund?
Also, Also für mich war das ja immer das Aushängeschild, ganz ehrlich.
Ja, das stimmt. Ich war schon auch Tom DeLonge-Fan, muss ich sagen. Und fand den mega, den Typen. Und war, aber als dieser Besetzungswechsel war, da war ich dann schon nicht mehr so der Blink-Verfolger, sage ich mal. Deswegen hat es mich eher kalt gelassen. Und ich finde, muss ich sagen, die neuen Platten mit Mats Kiba richtig gut. Also die gefallen mir tierisch. Und live ist es, glaube ich, auch dadurch ein bisschen besser geworden. Ja, aber ich finde, also ich habe tatsächlich so in den letzten Jahren höre ich wieder viel mehr Blink als in den 10 Jahren davor. Also da habe ich wirklich eigentlich kaum mehr die Songs gehört. Und jetzt die letzten 2 Platten höre ich gerne hin und wieder.
Es kommt durch diese ganzen Spotify-Geschichten, ja. Und Deezer und wie die alle heißen, weil man macht dann irgendwie nicht mehr ein Album an, sondern ich mache meistens dann irgendwie Bad Religion Radio an. Und dadurch komme ich dann wieder zu 7 anderen Bands, die ich schon lange nicht mehr gehört habe. Und dann höre ich die ausschließlich 2 Tage am Stück, bis ich fast ausziehen muss, weil es alle nervt. Und dann habe ich wieder irgendwie mal die 3, 4 Alben von Blink mal wieder gehört, die ich geil fand. So.
Also ich mache das anders. Ich lege eine Platte auf. Das mache ich echt. Das ziehe ich immer vor. Und ich versuche gerade meine Plattensammlung noch ein bisschen weiter zu aktualisieren. Deswegen habe ich auch gefragt wegen diesen Underground-Tipps, weil in diese ganze Kategorie Millencolin, Bad Religion, Blink, habe ich früher eine Band gehört, die hieß Homegrown. Kennt die einer von euch?
Kenne ich. Homegrown.
Super geile Band. 3 Alben gemacht, gibt's nicht mehr. 2 gibt's auf Platte und die muss ich jetzt irgendwie bekommen. Super Band als Tipp.
Ich habe auch eine lustige Geschichte dazu. Und zwar habe ich eine Band gehört, die hieß The Bottom Line und war eine Punkrock-Band aus Amerika, die hatten irgendwie ein Album rausgebracht. Das habe ich irgendwie zufällig, ich glaube die 5 Bucks, Freunde von uns, mit denen wir viel gespielt haben, da hat mich der Sänger drauf gebracht, hey, hör doch mal Bottomline an, das könnte dir gefallen. Da habe ich mir das Album geholt und fand es richtig geil, also richtig gut, habe das rauf und runter gehört. Und dann habe ich erfahren, dass die von einem großen Label in Amerika gesigned wurden und dass sie ihr neues Album beim Goldfinger-Gitarristen John Feldmann produzieren werden, von dem ich totaler Fan bin, auch von seinen Produktionen und auch dadurch über ihn ganz viele andere Bands kennengelernt habe, unter anderem eben Mest, die ich vorher gesprochen habe, da hat er die ersten beiden Alben produziert, ersten 3 Alben. Und jedenfalls habe ich das dann weiterverfolgt und denke, geil, jetzt werden sie vielleicht auch groß und kommen mal nach Deutschland und bin gespannt, wie das klingt. Und dann kam der erste Song vom neuen Produzenten und unter dem großen Label raus und den habe ich mega abgefeiert. Und dann ging das Label pleite und das fertige Album kam niemals raus und die Band hat sich aufgelöst. Und dann war ich total traurig und kam und dachte so, oh, wie gerne würde ich dieses Album hören, weil den Song fand ich schon geil. Und nicht mal den gab es dann mehr. Und dann habe ich, vor 5, 6 Jahren mal versucht, irgendwie einen von denen anzuschreiben, ob sie vielleicht mir das Album schicken könnten, bla bla bla. Und kam keine Antwort. Irgendwann noch 2 Jahre später nochmal und dann hat einer geschrieben, ja, er schaut mal, aber dann habe ich nie wieder was von dem gehört. Und vor 2 Wochen war ich mal abends irgendwie, konnte ich nicht pennen, hab gedacht, jetzt hörst du mal alte Punkrock-Platten an oder Punkrock-Sachen an. Und dann bin ich auf diese Band Bottomline wieder gestoßen und dachte, okay, jetzt versuch's es nochmal. Und dann habe ich rausgefunden, dass der Sänger von damals jetzt irgendwie in Cincinnati irgendwie Fotograf ist. Habe ihn angeschrieben, ey, super Fan hier und ich blöde Frage, aber ich bin so Fan gewesen und ich finde so traurig, dass dieses Album nie kam. Wäre es nicht möglich, das jetzt irgendwie noch zu bekommen? Und dann, 10 Minuten später, schreibt er mir zurück und schickt mir dieses Album als MP3-Download. Wahnsinn. Und dann habe ich es angehört und war total happy und konnte so quasi 15 Jahre später daran anschließen.
Vor allem, was der sich gefreut haben wird. Ich habe einmal die Erfahrung gemacht mit meiner alten Band aus dem Saarland, noch hat mich einer auf Facebook angeschrieben, ob ich dieses Lied noch hätte, das wir geschrieben hatten, das auf unserer EP war, ob es das noch irgendwo online gibt. Weil das würde er gerne haben, aber er hat die Platte verranzt.
Ach, wie geil.
Und dann habe ich ihm gesagt, ja, hier schicke ich die. Habe ich ihm per MP3 geschickt. Und der hat sich so mega gefreut.
Toll.
Und das kostet ja nichts. Dann einfach sagen, ja, hier ist es. Ne? Ich mache damit ja nichts mehr. So,
ja.
So.
Super. Ja. Und apropos John Feldmann, der produziert ja das neue Album von Avril Lavigne.
Okay.
Soll wieder in Richtung Skaterboy gehen.
Sie wirft sich noch mal in die Baggy Pants.
Kann man da gespannt sein oder sollte man das lassen?
Oh, also da, ich muss sagen, ja, Also da habe ich jetzt, muss ich sagen, wenig Interesse, das anzuhören, aber ja, aber gerade ist er auch durch Machine Gun Kelly, so ist er, so Pop-Punk kommt gerade ein bisschen zurück, was ich generell gut finde, weil es ja lange irgendwie so ein bisschen verschrien war und da freue ich mich irgendwie drüber, dass jetzt, ich sag mal, ein cooler Typ nach außen hin jetzt einen Pop-Punk wieder so quasi ins Leben ruft und das vielleicht so ein bisschen eine Renaissance bekommt.
Ja, da hatten wir ja auch das Thema, ne, lieber Jochen, Goldfinger.
Um Himmels Willen, ja, ich hab meine Hausaufgaben nicht gemacht.
Auch eine Band, die mich geprägt hat.
Ja, mich auch.
Ja,
total.
Mich nicht.
Auch. Nee, deswegen, das Thema hatten wir schon.
Wir hatten in der letzten Folge hatten wir über Goldfinger geredet und ich habe gesagt, ich fand die immer so aufgesetzt mit ihrem 99 Red Balloons Cover und dann Jimmy Pop Ali, der da sich noch im Video irgendwie einen abwirbelt. Und Florian hat mir dann empfohlen, die letzten beiden Alben sollte ich mir doch mal anhören, die wären richtig, richtig gut. Ja. Das war eigentlich mein...
Wie geil, dass du das sagst, weil die wirklich, die letzten beiden Goldfinger-Alben sind gerade die von mir meistgehörten Punkrock-Alben. Ist ja lustig.
Ja, ich sollte ja eigentlich bis heute gehört haben, damit wir hier im Podcast drüber reden. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich dachte, ich komme drum rum, weil ich meinen Rockstar-Kumpel Sibi anschleppe. Aber jetzt bist du halt auch ein scheiß Goldfinger. Verdammte Axt. Also okay. Für die dritte Folge werde ich mir diese beiden Alben mindestens ein halbes Mal anhören, okay?
Ja. Sehr gut.
Und dann reden wir drüber. Ich meine, es scheint ja was dran zu sein, dass die Band was richtig macht. Es ist für mich waren die halt immer irgendwie so ein bisschen komisch, so mit ihrem, auch die Stimme von dem Sänger fand ich nie so ansprechend. Okay. So. Aber ich höre ja auch Itchy und ich höre ja auch Sibi hier, das ist jetzt ja kein Argument mehr, ne?
Genau. Das hast du schon in den Nesseln gesetzt.
Eben. Es kann nicht schlimmer werden, Freunde.
So ist es. Du hast gerade eben gesagt und ich frage mich das seit langem, weil viele sagen eben, aber eigentlich heißt es doch eben.
Ja.
Warum sagen viele eben? Ganz in Berlin ist es auch ganz en vogue.
Das ist, glaube ich, Dialekt aus dem Schwabenland.
Nee, aus dem Schwabenland ganz sicher nicht.
Nee?
Nee, das sagt man eben.
Äbe. Also in
das muss ich jetzt lernen. Ich wohne ja um die Ecke. Wir sind ja quasi fast Nachbarn.
Stimmt.
Wir haben es noch nicht geschafft, uns mal zu treffen auf einen Ausflug mit unseren beiden Kindern leider. Das ist
Kommt noch.
Das kommt noch irgendwann. Aber Erbe, sag ich. Ich versuche es gerade so ein bisschen, mich dialektisch auch zu integrieren in der Nachbarschaft. Aber vielleicht lasse ich es auch besser.
Hol dir am besten
Das ist Erbe jetzt so einfach, wie man denkt.
Neu. Habt ihr Koi-Koi-Futter?
Oh Gott, da ist noch ein langer Weg vor dir.
Ja, aber ich bin ja auch noch ein bisschen da.
Ja.
Und ich habe ja Zeit, es ist ja nichts zu tun gerade.
So. Sehr gut.
Wie vertreibst du denn die Zeit im Lockdown? Im Gemüsebeet, beim Alpaka füttern? Und
nee, beim Soloalbum schreiben und es aufnehmen. Tatsächlich habe ich wirklich viel Musik gemacht. Ich habe auch nochmal ein musikalisches Projekt letztes Jahr gestartet. Das darf ich nur noch nicht verraten. Wird aber auch dieses Jahr irgendwann mal was passieren mit was auch so mega großen Spaß gemacht hat. Und dann natürlich ja mein Garten und so Zeug, was man halt so macht. Ich war wahrscheinlich wie alle viel spazieren, viel mehr als sonst. Ich habe viel mehr gekocht als sonst. Und ja, genieße so die Zeit, muss ich sagen.
Ja, und wenn auf dem ersten Album steht Volume 1, das ist ja quasi eine Ansage für ein Nachfolgewerk.
Zumindest habe ich mir ein paar Optionen offen gelassen.
So Cliffhanger.
Ja, genau. Wäre aber auch geil, wenn einfach nie wieder was kommt. So, dann hat er einmal ein Volume 1 rausgebracht. Oder ich hätte das erste Album direkt Volume 3 nennen können und alle hätten die ersten beiden gesucht.
Ich glaube, gab es wahrscheinlich auch schon 30 Mal, aber so das erste Album Greatest Hits nennen ist auch immer wieder gerne.
Ja.
Best of.
Genau.
Oder jetzt ist Panzer halt mal dran. Das kann der auch mal.
Panzer da?
Maximum.
Ja.
Ja, das weiß ich nicht. Was machen denn die Kollegen jetzt? Die machen ja auch nicht.
Du, das frage ich mich auch. Ja. Also Max, ich glaube, die genießen auch so ihr Leben gerade. Und wir haben natürlich, wie vorhin schon erwähnt, einige Sachen für Itchy geplant und auch jetzt schon vorbereitet und gemacht. Also da gab es schon auch viel zu tun in den letzten Monaten, was Itchy anbelangt. Auch für mich, deswegen, also untätig war jetzt keiner.
Nee, das sowieso nicht. Also ich bin ja auf Instagram fleißig am Gucken, was so geht. Gesundheit.
Danke.
Panzer macht ja unfassbar viele so Instagram-Fotos, er im Wald vorm Schnee. Heute hat er eins gepostet, wie er sich so ganz lässig irgendwo an eine Fensterscheibe lehnt. Der wird noch ein Influencer.
Er wird ein Influencer und vor allem ein künstlerisch wertvoller Influencer. Ich bin ja nur so ein platter Typ und er ist halt deep.
Der ist auch so ein bisschen euer Posterboy in der Band, oder?
Natürlich.
Mit seinen Tattoos und seinem ärmelfreien Shirt und seinem...
Er ist der Punker.
Letztendlich hätten wir ihn interviewen müssen, Florian.
Eigentlich nicht. Schon, ihr habt absolut den Falschen genommen.
Was nicht ist, kann ja noch werden. Ne?
Ja, ach, vielleicht beim nächsten Itchy-Album. Ist denn auch was geplant? Oder bleibt es jetzt bei Ja als ob erstmal und ihr wollt dann erstmal die Tour spielen?
Das ist alles, sind alles so Fragen, die man jetzt leider noch gar nicht beantworten kann, weil wann findet die nächste Tour dann wirklich statt? Irgendwann werden wir auf jeden Fall wieder neue Songs schreiben, aber für uns ist das aktuelle Album immer noch das Neue, weil wir ja damit auch noch gar nicht wirklich arbeiten konnten. Also wir haben einen Monat lang so Promo-Termine wahrgenommen und Interviewreise und Radio-Interviews, sowas, und wollten dann halt auf Tour. Und eigentlich hängen wir da jetzt immer noch in dieser Zeitschleife rum und wollen damit jetzt endlich auf Tour. Und da muss man jetzt mal abwarten, wann diese dann stattfindet und wie und was man dann so macht bis dahin und was man dann danach macht. Also das ist ja gerade alles ein bisschen schwierig so vorher zu sehen und zu planen vor allem.
Denn die logische Konsequenz wäre ja eigentlich nach so vielen Platten auch mal ein Live-Album, ne?
Ja, das stimmt. Dazu müsste man halt eins live aufnehmen.
Es wäre aber auch geil, jetzt ein Live-Album aufzunehmen, wo kein Publikum da sein darf.
Ja, genau. Richtig geil. Einfach ein Studioalbum aufnehmen, ganz normal wieder, und als Live-Album rausbringen, aber halt dazu schreiben, leider war kein Publikum möglich. Und
dann aber so ein künstliches Publikum aus der Konserve einfach runterzumischen. Einfach das Publikum von Iron Maiden so.
Und dann sagen, live at so und so Stadium.
Ja, Castle. Meistens Slane Castle oder so irgendwas.
Oh, geil.
Und während ihr vorne eure Songs auf Deutsch performt, singt das Publikum auf Englisch Number of the Beast und alle denken, hä?
Das ist gut.
Witzig wäre, wenn es keiner merkt.
Ja, völlig.
Naja, gut, mein Lieber, wir haben jetzt irgendwie auch schon uns ganz schön verquatscht. Jetzt haben wir nur über dich geredet. Jetzt wollen wir noch über uns reden oder wollen wir das ein andermal machen?
Nee, mach das ruhig, aber ich verabschiede mich dann. Also.
Nee, also ich glaube, alles, was jetzt noch kommen würde, wäre entschuldigendes Gestammel, warum ich die beiden Goldfinger-Alben nicht gehört habe. Diese Blöße möchte ich nicht geben. Florian.
Hauptsache, du hast mein Soloalbum gehört. Das ist das Wichtigste, was man gerade hören kann.
Pass auf, Sibi, wenn du tatsächlich, Sibi, hier Live-Konzerte machst irgendwann und oben Richtung Norden, Richtung Emden kommst, da wo man niemanden stört, wenn man laut ist, ne? Mhm. Der Sohn von Florian macht sehr geile Drum-Videos, wo er zu Blink und Co. halt einfach Schlagzeug spielt. Wie alt ist dein Sohn, Florian?
8 ist er jetzt und ja, spielt ein paar Drum-Cover bei YouTube zu sehen seit neuestem.
Ach, wie fett.
4 Videos.
Check die mal aus. Und wenn du da oben mal ein Konzert spielst und einen Schlagzeuger brauchst, vielleicht hat er ja Bock.
Also ganz, ganz ehrlich, er hat natürlich jetzt auch schon, durfte auch schon reinhören in die Sibi-Songs. Und
der soll mal einen Song covern.
Er ist begeistert. Also, und er hat auch gesagt,
wirklich?
Darf ich zuhören? Darf ich was fragen und so? Nein, natürlich nicht.
Wieso nicht?
Ja, wieso nicht?
Wo ist er? Hol ihn.
Soll ich ihn jetzt holen?
Ja, klar, hol ihn. Ja,
warum nicht, klar.
Ja, Moment, warte mal. Ich hol ihn.
Oder achso, du willst deinen Sohn nicht so medial ausnutzen. Das kann natürlich uns als Kinderarbeit.
Aber es ist ja man sieht ihn ja nicht. Man hört ihn nur. Das kann ja jeder sein.
Eben. Genau, er kann ja einfach mal sagen, hallo Sibi. Da bin ich mal gespannt. Ich hol ihn mal.
Ja.
Ist dir eigentlich klar, dass du mit Sibi hier Tür und Tor geöffnet hast für so Intro-Sätze bei Podcasts oder bei Interviews. Ich glaube, ich habe den sogar selber gemacht. Ist Sibi hier?
Du hast es schon selbst gebracht. Und ich ertappe mich ja, weil ich ja wirklich mich so melde, komme ich mir dann im Nachhinein immer wieder blöd vor, wenn ich jetzt ein Interview oder so habe und dann dort wir anrufen oder ich sage, hi, Sibi hier. Und dann denke ich so, die denken, jetzt hat er seinen Bandnamen oder seinen Projektnamen so
untergejubelt,
aber ich melde mich halt einfach so.
Es wäre auch geil, wenn du jetzt auf Autogrammkarten auch mit Sibi hier unterschreibst.
Und ja. Sibi. Wie heißt denn der Sohn?
Hallo.
Hallo.
Hey.
Ich bin Fabian.
Fabian, ich bin der Sibi. Hey, wie geht's dir? Hast du heute schon Schlagzeug gespielt?
Ja, hab ich.
Was hast du gespielt?
Ich spiele immer ganz verschiedene Lieder, die ich auch selbst erfinde.
Nee, wirklich? Das ist ja toll. Hey, dann müssen wir irgendwann, wenn ich in der Nähe bin, dann spielen wir mal eins zusammen, okay?
Okay.
Sehr gut. Und dein Papa hat mir erzählt, dass du auf YouTube so Filme hochlädst, wo du Lieder nachspielst.
Ja.
Da musst du mal eins von mir spielen.
Okay, mach ich.
Würde ich freuen. Dann erzähle ich allen, dass du es gemacht hast und zeig's allen.
Cool.
Mega. Und deine Interviewfähigkeiten sind fast so gut, wenn nicht noch besser als die von deinem Papa.
Cool.
Ja, finde ich auch.
Ja, vielleicht machen, Fabian, vielleicht machen wir den Podcast.
Oder halt zusammen, nur Fabian.
Genau. Ja, Fabian, mach du doch mal einen Podcast, der uns alle reich und berühmt macht.
Ich glaube, dafür habe ich keine Zeit.
Sehr, sehr gut.
Es ist aber einfach eine ehrliche Antwort. Und, so muss und sein. Auch wahrscheinlich keinen Bock. Es gibt ja Wichtigeres.
Schön. Ist der Florian denn noch da oder ist der jetzt irgendwie Bier holen?
Der ist noch da.
Ja, cool. Fabian, das hat mich gefreut, auch mal kurz mit dir zu reden.
Ja, und mich erst. Fabian, mach's gut und spiel weiter so schön Schlagzeug. Und wenn du ein Cover von Sibi hier aufgenommen hast, dann musst du es mir unbedingt schicken.
Okay.
Sehr gut. Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.
Ciao, Fabian.
So, da bin ich wieder.
Das war ja ein Traum. Bester Part vom Interview.
Ich habe gerade das Gefühl, dass wir erst Fabian gehört haben und jetzt nochmal Fabian nach dem Stimmbruch.
Ach, ist das so, ja?
Sehr gut. Ihr habt eine sehr ähnliche Stimmfarbe. Also so kann man sich vorstellen, dass es bei ihm in diese Richtung geht.
Ja, könnte auch an Ostfriesland liegen.
Also wir haben gerade gerade eingedealt, dass Fabian ein Drum-Cover-Video von einem Sibi hier Song machen muss.
Okay.
Und das nehmen wir natürlich dann in die dritte Folge unseres Podcasts auch nochmal rückblickend mit rein. Und Sibi kriegt das auch natürlich zu sehen.
Und ich poste sofort.
Ach du meine Güte, der flippt ja völlig aus.
Ja klar, das soll er unbedingt machen.
Du kannst deinen Sohn schon mal von der Schule nehmen. Nächstes Jahr hat er eine Tour zu spielen.
Genau, da schließen wir dann Anfang an. Wird es mal live geben? Ja, mit Fabian.
Ja, der rastet total aus. Aber schön, super, macht er.
Geil.
Ja, cool, Leute, es hat so eine Menge Spaß gemacht. Heute unser kleiner Punkrock und Punchlines Podcast. Ich würde sagen, ich habe viel geredet. Das letzte Wort, Florian, geben wir unserem Gast, oder? Wir kann sagen, was er will.
Sibi, alles.
Du machst den Laden zu.
Aber nichts über Alpakas, oder doch?
Also, dann verabschiede mich mal mit folgenden Worten. Tschüss, macht's gut.
So, und bevor hier jetzt die allerletzte Klappe fällt, hätten wir doch fast das Allerwichtigste vergessen. Das Debütalbum von Sibi hier, Volume 1, erscheint am 26. Februar. Es ist als CD, LP und natürlich auch via Download erhältlich oder im schicken Bundle mit T-Shirt. Zudem kann man es natürlich bei allen gängigen Streaming-Portalen streamen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.